Das Thema für heute Abend: Hanna und Penina. Hanna und Penina. Erstes Kapitel im ersten Buch Samuel. Wir lesen. 1. Samuel, Kapitel 1. Und es war ein Mann von Rama, Tajin Sophim, vom Gebirge Ephraim. Und sein Name war Elkana, Sohn des so und so. Und er hatte zwei Weiber. Der Name der einen war Hanna. Und der Name der anderen Peninna. Und Peninna hatte Kinder. Aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann, Elkana, ging von Jahr zu Jahr aus seiner Stadt hinauf, um Jehova, der Heerscharen, anzubeten und ihm zu opfern zu Silo. Und daselbst waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, Priester des Herrn. Und es geschah an dem Tage, da Elkana opferte, da gab er seinem Weibe Peninna und allen ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke. Aber Hanna gab er ein doppeltes Stück, denn er liebte Hanna. Aber Jehova hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin, die Peninna, und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil Jehova ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so, wie er das Jahr für Jahr tat, also kränkte sie sie, so oft sie zum Hause Jehovas hinaufzog. Und sie weinte und aß nicht. Und Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du? Warum issest du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Und Hanna stand auf nach dem Essen, nach dem Trinken zu Silo. Eli, der Priester, saß aber auf dem Stuhl an einem der Pfosten des Tempels Jehovas. Es war also nicht Tempel, sondern die Stiftshütte. In dieser Zeit, aber die Stiftshütte ist ja das Modell für das Haus Gottes und für den Tempel Gottes. Und an verschiedenen Stellen im Worte Gottes wird die Stiftshütte auch Tempel oder Haus Gottes genannt, wie auch hier. Und sie war bitteren Gemütes. Und sie flehte zu Jehova und weinte sehr. Und sie tat ein Gelübde und sprach: Jehova, der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd männlichen Samen geben, so will ich ihn Jehova geben alle Tage seines Lebens. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor Jehova betete, dass Eli ihren Mund beobachtete, Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme wurde nicht gehört. Und Eli hielt sie für eine Trunkene. Und Eli sprach zu ihr: Bis wann willst du dich wie eine Trunkene gebärden? Tue deinen Wein von dir. Aber Hanna antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ein Weib beschwerten Geistes bin ich. Weder Wein noch starkes Getränk habe ich getrunken, sondern ich schüttete meine Seele vor Jehova aus. setze nicht deine Magd, deiner Tochter Belials gleich, denn aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich bisher geredet. Und Eli antwortete und sprach: Geh hin in Frieden, und der Gott Israels gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Und sie sprach: Möge deine Magd Gnade finden in deinen Augen. Und das Weib ging ihres Weges und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe, nämlich betrübte. Und sie machten sich des Morgens früh auf und beteten an vor Jehova, und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, sein Weib, und Jehova gedachte ihrer. Und es geschah nach Umlauf der Zeit, da ward Hanna schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn von Jehova habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkana ging hinauf mit seinem ganzen Hause, um Jehova das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hanna ging nicht hinauf, denn sie sprach zu ihrem Manne: Bis der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, dass er vor Jehova erscheine und dort bleibe auf immer. Und Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: Tue, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Nur möge Jehova sein Wort aufrecht halten. Es bringt die Hanna den Knaben. Bitte Vers 24. Und brachte ihn in das Haus Jehovas nach Silo. Und der Knabe war jung. Und sie schlachteten den Pfarren und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin das Weib, das hier bei dir stand, um zu Jehova zu flehen. Um diesen Knaben habe ich gefleht, und Jehova hat mir meine Bitte gewährt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn Jehova geliehen, alle die Tage, die er lebt, ist er Jehova geliehen. Und er betete daselbst Jehova an. Jetzt kommt das wunderbare, lobpreisende Gebet der Hanna. Das wollen wir dann im zweiten Teil unserer Abendstunde näher ansehen. Nun, was ist da vor uns? Hanna und Peninna. Die beiden Namen geben prompte Auskunft, um was es geht. Hanna, sehr einfach, zu Deutsch Gnade. Peninna, Koralle, und zwar spitzig, eckig, wie Korallen sind. Im Gedicht Der Taucher gibt es ja die Stelle, dass der Taucher, nachdem er den Ring unten gefunden hat, der blieb hängen an, ja, wie er sagt, und da hing er auch, den Ring, den er als Taucher holen sollte, um die Königstochter heiraten zu können, da hing er auch an spitzen Korallen, sonst wäre er ins Bodenlose gefallen, der Ring, also an spitzen Korallen. Ist diese Peninna eckig und spitzig? Unheimlich, maximal. Koralle, prächtiger Wert, ja, aber das ist das Negative. Gnade, Hanna. Koralle, eckig, spitzig, das Gegenteil von Gnade, Peninna. Jetzt dürfen wir weitergehen. Gnade bleibt Gnade, aber Aus der spitzen, eckigen Koralle wird jetzt vor unseren Augen genau das, was die beiden Frauen Abrahams bedeuten. Zweierlei Bündnisse. Abraham, hier entspricht der Elkana, dem Abraham. Die Hannah entspricht der Sarah und die Penina der Hagar. So ist die Sache. Das heißt, Hannah stellt die Herrlichkeit der Gnade Gottes dar und Penina das Gesetz. Ist das Gesetz spitzig, hartkantig, verwunden? Ja. Und die beiden Frauen wieder auf eine ganz besondere Weise den Unterschied zwischen Gnade und Gesetz, die Gegensätze, uns erklären. Elkana stellt vorerst, Elkana heißt auf Deutsch der Schöpfer Gott, der erkauft, also stellt Gott dar. Die Parallele zu Abraham, Sarah und Hagar haben wir schon erwähnt. Und sie zogen nach Silo oder Shilo, Hebräisch, bedeutet Ruhe, Friede, also verwandt mit Shalom, mit Frieden. Shilo, es ist ein Name, auch ein Name Jesu Christi im Alten Testament. Bis Shilo kommt, das heißt der Friedebringer. Shilo, Ruhe, Sicherheit. Dann ist der alte Hohepriester da namens Eli, heißt mein Gott. Und dann die beiden Söhne, Hophni und Phinehas. Hophni heißt, die haben treffende Namen. Das ist ein Boxkämpfer, ein Faustkämpfer, dem Namen nach, Hophni. Und Phinehas, ein Erzmund, also Material, Metall, Erz, Mund von Erz, hart. In Rama wohnten sie, das heißt Höhe. Samuel, der erbetene Sohn, heißt er auf Deutsch, Gott hört. Samuel. Und dann in Kapitel 2 dürfen wir überschreiten, das Gebet der Hannah, das Gebet der Gnade. So wie die Gnade Gottes betet. Und nun, Elkana, zwei Frauen, Hanna und Peninna. Wieder ist es so, Sarah war kinderlos, bis sie 90 war. Von der Hagar war sofort der erste Sohn da. Hier ist es so, dass die Penina viele Söhne und viele Töchter hat, sogar. Von Jahr zu Jahr aus seiner Stadt hinauf zog Elkana mit seinen Leuten, seiner Familie, um Jehova der Heerscharen anzubeten und ihn zu opfern zu Silo. Und daselbst waren die beiden Söhne, ja, Hophni und Phinehas, Priester Jehovas. Also eine Zeit, in welcher die Gesetzlosigkeit weitgehend überhand genommen hat. Das wird dann im nächsten Kapitel näher beschrieben, also ganz unheimlich. Ausgerechnet, die beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind nur die Musterknaben für das Unheimliche, was da gerade von den Leviten her, von den Priestern und Leviten her gesündigt wurde. Ausgerechnet am Tempel, um die Hütte Gottes, um das Zelt der Zusammenkunft herum. Und jetzt haben wir den Bericht, eigenartig. Also, wie Elkana die Peninna beschenkte dann und alle ihre Kinder, alle Söhne und ihre Töchter, Hanna, die Einsame, der gab er ja dann ein doppeltes Maß, denn er liebte Hanna. Aber Jehova hat ihren Mutterleib verschlossen. Und jetzt, ausgerechnet in der intimsten und empfindlichsten Stelle, war es, dass die Peninna die Hanna kränkte. Und die Schrift nennt die Peninna direkt Widersacherin der Hanna. Widersacherin der Hanna. Bitte, das ist das Gesetz, das sich durchzusetzen versucht, bis heute. Und ist im tausendjährigen Reich noch maßgebend, neben Gnade. Es muss wieder erwähnt werden, so leid es uns tut, als Begnadete, Söhne der Gnade Gottes sind wir, Söhne der Hanna, der Hanna, der Gnade Gottes. Und die Zwölf in Jerusalem, so wunderbar das alles war, so herrlich, vor Erfüllung für die Zustände vom tausendjährigen Reich, zu Pfingsten, gläubig an den Herrn Jesus zu Tausenden, aber alle Eiferer für das Gesetz, für welches Gott seinen Sohn geopfert hat und den gleichen teuren Preis bezahlt hat, um vom Gesetz loszukaufen, haben wir gelesen im Galaterbrief. Gläubig sein an den Herrn Jesus und Eiferer für das Gesetz sein. Jetzt haben wir einen Maßstab, um die Unheimlichkeit dieser Stellung zu verstehen. Das heißt, ich liebe die Hanna, eifere aber gleichzeitig für die Peninna. Merken wir, was das für eine Familienkatastrophe bedeutet, wenn so etwas vorhanden ist. Bildlich gesprochen, so arbeitet unsere Bibel. Alles, was sie erzählt, berichtet an Geschehnissen, Familienverhältnissen, Kriegen und Wanderungen und alles, was da geht und eben Abstammungslisten und so weiter. Alles hat einen geistlichen, bei aller Realität der Berichterstattung von Dingen, die wirklich waren und geschehen sind, hat alles eben eine geistliche Bedeutung. Ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, und zwar das Jahr um Jahr. Jahr um Jahr. Jetzt hatte die Peninna so und so viele Söhne und so viele Töchter. Also sagen wir, dann waren sie mindestens 10 bis 20 Jahre verheiratet. Jahr um Jahr. Was war denn der Anlass und fast der Trumpf in der Hand der Peninna? weil sie Mutter war nach dem Fleisch. Söhne und Töchter hat. Anstatt jetzt Gott zu danken und die Hannah zu trösten, das wäre das Gott Wohlgefällige und Normale gewesen. Genau das Gegenteil. Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, also aufzuhetzen. Aber das brachte sie nicht fertig. Um sie aufzubringen, weil Jehova ihre Mutter weit verschlossen hatte. Also, in den Augen der Peninna war die Hanna verachtet, von Jehova geschlagen, vom Herrn nicht anerkannt. Und so wie er, Elkana, das Jahr für Jahr tat, also kränkte sie sie, so oft sie zum Hause Jehovas hinaufzog. Also wann war die Kränkung maximal? Ausgerechnet auf dem Wege in die Gegenwart Gottes. Furchtbar, furchtbar. Wir schlagen jetzt den Galaterbrief auf. Dann haben wir die biblische Auslegung für diese beiden Frauen. Und zwar Galater 4, Vers 21. Wir kennen die Worte, aber jetzt ganz neu an Gewicht und Aussage. Saget mir, schreibt Paulus den Galatern, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Bei Abraham ist die Situation klar oder einfacher. Da ist von der Magd nur ein Sohn da und von der Freien auch nur ein Sohn. Während bei Peninna sind mehrere Söhne und mehrere Töchter auf der einen Seite. Und dann auf der Seite der Hanna ist vorerst nur ein Sohn. Einen von der Magd, ein Sohn namens Ismael, und einen von der Freien, von der Sarah, namens Isaac. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren. Der aber von der Freien durch die Verheißung. Was einen bildlichen Sinn hat. Also dieses Familienverhältnis bei Abraham hat einen bildlichen, das heißt geistlichen Sinn, und zwar ganz gewaltig. So gewaltig, dass ein frommer Israelite, ein Jude, das unmöglich, ohne Abscheu zu empfinden, lesen kann. Und den Paulus, den Schreiber, direkt eben am liebsten umbringen möchte. Nämlich, denn diese zwei Frauen sind zweierlei Bündnisse. Eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Also was bedeutet jetzt nach der Beurteilung des Gottes aller Gnade, was bedeutet der Vorgang am Sinai? Knechtschaft. Und zwar Geburt zur Knechtschaft. Welches Hagar ist, stellt euch vor. Ein Israelite, ein orthodoxer Jude, ne? In dessen Augen der Vorgang am Sinai das Herrlichste ist, was ein Israelite, ein Jude von Jugend auf gelehrt worden ist, überhaupt für ihn existiert. Der Vorgang am Sinai wird durch Hagar, die ägyptische Magd, dargestellt. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Offenbar ist der Name Hagar, der Name für den Berg Sinai, bei den Arabern heißt Hagar. Und jetzt wird es noch gewaltiger. Und dieser Vorgang, Hagar Ismael, entspricht dem jetzigen Jerusalem. Denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. In welcher Knechtschaft? Untergesetzt. Oh, du armer Paulus, was hat der Herr dir zugemutet? Ein Pharisäer, der Pharisäer war er. Aus dem Stamme Benjamin. Was das Gesetz betrifft, da los erfunden. Und so weiter, und so weiter. Ein Hebräer von Hebräer. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Aber jetzt ist die Bedeutung dessen, was die Sarah mit Isaac, dem Sohn der Verheißung, bedeutet. Da waren alle Möglichkeiten, nach dem Fleisch noch ein Kind zeugen zu können und gebären zu können, aus. Vollständig unmöglich. Deshalb nach der Verheißung geboren. Jetzt, was Sarah und Isaac betrifft, sind die beiden, Mutter und Sohn, keine geringere Modellvorführung durch den Geist Gottes, als für das Jerusalem, das droben ist, wo Christus ist. Und Christus ist durch alle Himmel hinaufgefahren und hat sich über allen Himmeln zur Rechten der Majestät droben hingesetzt, wo Christus ist. Unsere Mutter ist also nicht das Jerusalem hier unten. Ich muss deutlich aussprechen, es gibt ja leider nicht wenige prächtige, gläubige Lehrer, die uns belehren wollen, oder die Gemeinde Jesu belehren und belehren wollen und belehren. Wir haben, wenn wir von Gott etwas wollen, noch heute wohl über Jesus Christus und Israel unterzuordnen. Bitte schön. Ich habe es ganz kurz etwas derb und kurzschlussmäßig ausgesprochen, aber bitte, ich erinnere nur Ausgangspunkte, verständlich. Ne? Die beiden Ölbäume, der edle Ölbaum Israel und der wilde Ölbaum die Nationen. Ne? Da ist die Situation. Aber in Christo Jesu hört das, jeder Anspruch Israels an irgendetwas hört auf, auch vom Moment von Golgatha an. Golgatha bedeutet das Ende jedes Anspruches irgendeines Geschöpfes an Gott. Das wird jeder Mund verstopft. Es heißt Israel oder irgendeine edle Nation oder heilige Engel oder weiß was alles. Golgatha ist das Todesurteil über eine ganze verlorene Schöpfung. Und wir können nichts Besseres tun, als hier Ja dazu sagen. Und dann leben. Erinnern wir uns ans Thema der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Aber das Jerusalem droben ist frei. Und zwar nicht das himmlische Jerusalem und nicht das neue Jerusalem, sondern wir haben gelernt, unsere Mutter ist der gleiche Mutterschoß, wie der Sohn Gottes hatte.
Bitte Kassette wenden.
Der Mutterschoß Gottes des Vaters. Der Mensch, Abbild Gottes, war männlich-weiblich in einer Gestalt. So Gott. Gott erbarmt sich, wie ein Vater sich erbarmt und tröstet, wie eine Mutter tröstet. Wer aus Gott gezeugt ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Verstehen wir? Das ist direkt die Quittung für diese Tatsache. Dem Fleische nach ist eine Zeit von Monden zwischen Zeugung und Geburt. Dem Geiste nach ist Zeugung und Geburt ein Vorgang. Halleluja. Und zwar bei uns als Söhne der Hanna, als Söhne der Gnade, als Söhne des Jerusalem, das droben ist, außerhalb der vergänglichen Schöpfung, als Söhne dieser Mutter, sind wir gleichzeitig gezeugt und geboren worden, nach dem einfachen Wort in Epheser 2. Und so seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört und geglaubt habt, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der die Garantie ist, dass alle übrigen Verheißungen Gottes uns geschenkt sind und zukommen werden. Also, das ist der Vorgang der Hanna, der Gnade Gottes, ohne jede Bedingung, einfach ein Geschenk, Bedingung und Geschenk, kein Geschenk mehr, Gnade und Bedingung, dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Gewaltige Aussage. Vers 27, Galater 4. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburtswehen hast. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, Galater, seid gleich wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleische Geborene den nach dem Geiste Geborenen verfolgte, also auch jetzt. Nie verfolgt ein Sohn der Gnade irgendeinen anderen. Ein Sohn der Gnade freut sich mit dem Herrn in der Liebe Gottes über jede Freundlichkeit oder alles, was ein anderer noch vielleicht mehr hat an irgendeinem Reichtum als der betreffende Begnadete. Ein Gefäß der Gnade Gottes zu sein, ist in den Augen und nach dem Herzen unseres himmlischen Vaters eine so hochheilige Herrlichkeit, dass wer einer, der nur daran denkt, ein Gefäß der Gnade nur anzutasten, einem unbarmherzigen Gericht Gottes verfallen ist. Wir denken an Saul, den König, der nur in seinem Herzen beschlossen hat, alle Gibeoniter aus ganz Israel auszurotten. Das ist die Antwort auf die Frage, warum fand der König Saul
trotz Beten und Flehen und den Herrn suchen keine Gnade mehr. Warum fand er nur ein unbarmherziges, schreckliches Ende? Der König Saul. Weil er, das hat er nur in seinem Herzen getan, vor Gott ist das geschehen, weil er die Gibeoniter, die Gefäße der Begnadigung durch Josua damals, getötet hat in seinem Herzen. Also eine sehr ernste Sache. Ihr aber, Brüder, seid gleich Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleische geborene, den nach dem Geiste geborene verfolgte, also auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Oh, stoße hinaus die Magd und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Also, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Kapitel 5, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joch der Knechtschaft halten. Welches Joch der Knechtschaft ist gemeint? Da denken wir an alles Mögliche, nicht? Nein, das Joch der Knechtschaft des Gesetzes vom Sinai. So. Das ist unheimlich, unheimlich. Und wenn ich die Dinge jetzt betonen und bezeugen muss in dieser Weise, dann weiß ich auch, was da für atmosphärische Widerstände da sich bemerkbar machen. Nun, wir kehren zurück zu Hanna und Peninna. Ausgerechnet, wenn es um die Frage der Beziehung zu Gott geht, dann meldet sich die Koralle, das Spitze, das Verwundende, das Tötende. Das Gesetz nach Meinung der heiligen Engel zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Das ist die Koralle Gottes. Also, sie isst und trinkt nicht. Ihr Mann kümmert sich um sie. Und Hanna stand auf nach dem Essen und nach dem Trinken zu Silo. In ihrer Not der Seele breitet sie diese Not vor dem Herrn aus. Vers 13, Hanna aber redete in ihrem Herzen. Das heißt, in ihrem Geiste, mit dem Geiste Gottes. Nur ihre Lippen bewegten sich. Seht, die Gnade und die Ausübungen der Gnade und die Auswirkungen der Gnade sind immer verborgener Natur. Herzenssache. Das Gesetz präsentiert, ne? Alles. Ja. Zeige mir, bring mir die Beweise, dass ich sehen und hören und die Sache mich überzeugen lassen kann. Der Mensch der Gnade Gottes, der kann nichts vorweisen. Er hat einen neuen, inneren, verborgenen Gottesmenschen des Herzens, samenmäßig. Da wohnt Christus durch den Glauben in unserem Innersten. Und dem können wir nicht zeigen. Wer mit Gesetzeswerken umgeht, der kann sagen, das habe ich getan und das tue ich und so weiter und so weiter. Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so schreibt der Jakobus, nimmt der Apostel Paulus auf, bestätigt, jawohl, aber bitte, Jakobus, nicht vor Gott. Wurde Abraham etwa aus Glauben ohne Werke gerechtfertigt? Nein. Abraham, unser Vater, ist aus Werken gerechtfertigt worden, schreibt Jakobus. Paulus greift das auf. Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, aber bitte nicht vor Gott, ja vor Menschen, vor Engeln und Menschen, vor Geschöpfen. Denn, als er den Isaak opferte, sagte der Engel, jetzt weiß ich, Abraham, ich Engel, dass du, Abraham, Gott fürchtest. Das wusste Gott schon 20 Jahre vorher. Als Abraham glaubte, also wird dein Same sein. Und Abraham war 99 und seine Frau war 90 Jahre alt. Und er rechnete sich zur Gerechtigkeit ohne irgendein Werk. Abraham konnte kaum Atem holen, war er von Gott schon gerechtfertigt. Von Gott. Das andere ist dann eine Sache bei der Opferung Isaaks, haben wir ja gelernt. Wunderbar, wie sie sich ausdrückt, die Gnade. Nein, mein Herr, ich bin ein weit beschwerten Geistes, die Gnade, unsere Mutter. Weder Wein noch starkes Getränk habe ich getrunken, sondern ich schüttete meine Seele vor Jehova aus. Denn aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich bisher geredet. Und Eli, wunderbar, der alte hohe Priester, tröstet sie und dass sie ihre Bitte erfüllt bekommen wird. Und so geschah es. Und was hat denn die Hanna gebetet? Um einen männlichen Sohn. Ja, wer ist denn der Große? Ich darf das heute Abend nur noch andeuten. Die beiden Frauen stellen die beiden verschiedenen Bündnisse dar. Der Gnade, welche aus dem Mutterschoß und Vaterschoß Gottes quillt, Söhne der Gnade. Die Hanna, die Gnade. Petit Penina, angeordnet durch Engel. Also von Geschöpfen, von heiligen Engeln, gerecht, heilig, gerecht und gut. Ein männlicher Same hat sie erbeten. Und siehe da, wir, darf ich deutlich sagen, die Gemeinde Jesu ist nicht nur, wie Paulus deutlich schreibt im Galaterbrief, entspricht der Stellung des Isaak als Sohn der Verheißung, als Sohn Gottes, dessen Mutterschoß in Gott selber ist, so, sondern wie Isaak, schreibt Paulus, haben wir gelesen, ihr seid jetzt Glieder am Leibe des Christus, ihr seid gleich Isaak, Söhne der Weisung. Und wir sind jetzt bei Hanna und Penina, was? Wie Samuel, was? Söhne aus dem Mutterschoß der Hanna, der Gnade, sind wir. Söhne. Ja, und wie ist denn unsere Stellung in Christus? Ist Christus unser Haupt männlich oder weiblich? Menschlich. Ja, und wir, was ist das Ziel, das nächste Ziel, wenn wir vollendet sein werden? Auf dass wir wohin gelangen? Zum vollen Mannesalter in Christo Jesus. Die Gemeinde Jesu bildet ja als Glieder des Leibes Jesu Christi. Er ist ja der Bräutigam. Und wir bilden die Glieder am Leibe des Bräutigams. Und das christusgläubige Israel, das noch mit dem Gesetz umgeht, also mit Waschungen und Salbungen und dergleichen Dinge, mit Bedingungen noch verknüpft ist, ist da dann die Braut und das Weib. Also, und als was funktioniert dann der erwachsene, von Gott eingesetzte Samuel in Israel? Das Buch von Samuel heißt Ruth. Das übergehen wir jetzt. Und wie heißt das Buch vor Ruth? Also vor Samuel. Ruth ist ein Intermezzo, ein köstliches. Also das Buch der Richter. Richter, unbarmherziger Faust. Und jetzt kommt Samuel. Samuel richtet ganz Israel. Samuel ist der Richter, stellt die Gemeinde Jesu Christi dar als die Gemeinde, zu der Paulus sagt, wisset ihr nicht, dass ihr die ganze Welt richten, dass ihr Engel richten werdet. Das ist Samuel. Und ganz wunderbar. Und wie die Beziehung zwischen Samuel dann und Saul, ganz gewaltig. Und wenn wir lesen dürfen, und Samuel trauerte Zeit seines Lebens um Saul. Ist das eine Haltung des Herzens Gottes? Menschensohn, stimme ein Klagelied an. Und David stimmt ein Klagelied an über Saul und Jonathan, die Geliebten. So, und jetzt abschließend werde ich noch ein Stück vom Gebet der Hanna, vom Gebet der Gnade. Kapitel 2. Und Hanna betete und sprach: Es frohlockt mein Herz in Jehova. Und wir? Mit Christo verborgen in Gott. Frohlockt unser Herz? Ich hoffe. Es frohlockt mein Herz in Jehova. Erhöht ist mein Horn in Jehova. Das ist meine Stärke. Mein Mund ist weit aufgetan über meine Feinde. Ja, die Gnade. Die weiß, was weiß sie? Was macht die Gnade gegenüber allen Feinden, ihren Feinden? Liebet wen? Aha. Das ist ein Tagesbefehl der Gnade, der Hanna. Weit aufgetan über meine Feinde, Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, die Weisheit Gottes und die Gnade Gottes. Denn ich freue mich in deiner Rettung. Dürfen wir da ja, Amen, Halleluja dazu sagen, zu diesem Gebet. Keiner ist heilig wie der Herr, denn keiner ist außer dir. Und kein Fels ist wie unser Gott. Da gibt es ja noch andere Felsen. Es gibt noch einen zweiten Fels, der mit dem einen Felsen Gottes verglichen wird. Da lesen wir: Nicht ist ihr Fels, der Fels des Kosmos und der Welt, wie unser Fels. Wie heißt denn der Fels Israels, der überall mitzog im Verborgenen? Jesus Christus. Das ist der Fels Gottes. Und sein Widersacher, Satan, wird auch als Fels bezeichnet. Was heißt denn Tyrus auf Deutsch? Ja, wenn wir vom Felsen reden, ist nicht schwer, die Antwort zu geben. Fels. Und was lesen wir vom König von Tyrus? Für wen ist er Modell? Für Satan. Das ist, Gott erklärt auch den Satan zu einem Felsen, aber ganz anderer Art. Genauso wie die Korallen spitzig und eckig und kantig sind, nicht? So ist der Fels, ja, Satan, auch spitzig und eckig auf seine Weise. Die Penina gehört wohl zur rechten Seite des Gesetzes rechts. Und Satan ist eine andere, die linke Seite, die Opposition Gottes. Häufet nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Munde hervor, denn ein Gott des Wissens ist Jehova, und von ihm werden die Handlungen gewogen. Und was für Handlungen? Was weiß Gott allein? du, Herr, vergilt, bittet Salomon seinem Einweihungsgebet, einem jeden nach seinen Wegen, aber so wie du sein Herz kennst. Denn du, Herr, allein erforschest und kennst das Herz. Kein Engel und kein Mensch. Herzen haben keine Fenster, ein Liedchen. Nur eine Tür allein. Stimmt? Da öffnet sich die Tür in der Liebe. Hier eine offene Tür hinein in das Herz einer begnadeten Seele, einem köstlichen Gefäß der Gnade, der Begnadigung. Denn ein Gott des Wissens ist Jehova, und von ihm werden die Handlungen gewogen, wunderbar. Die Bogen der Helden sind zerbrochen und die Strauchelnden haben sich mit Kraft umgürtet. Genau das, was vor der Welt, auch vor der frommen Welt gilt, als Kraft und Darstellung und weiß was für Aufmachungen und gewaltige Dinge, lehnt unser Gott ab, die Gnade. Die Strauchelnden haben sich mit Kraft umgürtet. Ist das auch ein Evangelium? Eine Ermunterung für Söhne der Gnade. Seit wir gläubig sind, haben wir ja nie mehr gestrauchelt. Sind wir nie mehr gestrauchelt. Ne? Das müssen wir mich aber angucken. Und bemerken, dass ich freundlich lächle bei der Aussage. Kommt Straucheln bei uns auch noch vor? Bei Söhnen und Kindern Gottes. Das sind doch viel zu wenig. Es kommt noch anderes vor, als nur Straucheln bei uns. Aber was steht da? Aber niemand sagen, was geschrieben steht, was wir jetzt aussprechen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht siebenmal wieder auf. Halleluja. Und der Strauchelnde wird mit Kraft umgürtet. Allein durch die Gnade Gottes. Das ist Gnade. Die satt waren, haben sich um Brot verdungen. Und die hungrig waren, sind es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat sieben geboren. Und die Kinderreiche ist dahin gewelkt. Die Gnade, bitte. Wie jetzt darf ich den Höhepunkt geistlicherweise aussprechen? Das, was Sarah und was die Hanna repräsentieren und darstellen, ist nichts Geringeres als der Mutterschoß Gottes. Musste der Mutterschoß Gottes lange warten, bis er in dieser Schöpfung Kinder, also Samen empfangen und Kinder gebären konnte. Ja. Solche, die nun aus Gott gezeugt und aus Gott geboren sind. Lange vorher, Zeugung nach dem Fleisch, Zeugung nach dem Fleisch, Massen, Massen, Massen. So. Und die Einsame, der Mutterschoß Gottes, wartet, ja. Bis es soweit ist. Ausspruch der Gnade Gottes, bitte. Und die lässt keine, alle anderen Aussagen und Aussprüche im ganzen Worte Gottes haben sich diesem Ausspruch der Gnade Gottes aus dem Herzen der Hanna unter und einzuordnen, nämlich Jehova tötet und macht lebendig. Er führt in die Hölle hinab und führt wieder heraus. Halleluja. Aber wunderbar. Das kennt das Gesetz nicht. Das Gesetz kennt keine Wiederbringung aus dem Tode und aus dem Gericht und aus der Verdammnis. Aber kennt die Hanna so etwas? Merken wir, jahrelang, jahrelang, jahrelang geärgert, gekränkt, geschmäht, geplagt, spitzig, hart, unbarmherzig. Aber da reifen die Tiefen Gottes bis. Er tötet, aber er macht die Getöteten wieder lebendig. Er führt in den Totenreich, in die Hölle hinab und führt wieder heraus. Halleluja. Amen. Also, warum sage ich noch einmal? Weil Paulus sagt, so sind wir, Römer 3, so sind wir nun Gottes Gerechtigkeit geworden ohne Gesetz. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, wir haben Gesetz und Propheten, wir, die Gefäße der Gnade sind, erst wann richtig gelesen? Wenn das ganze Gesetz und die Propheten uns was bezeugen? Dass wir ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Haben wir hier einen Zeugen in den Propheten? Wunderbar. Der redet noch viel deutlicher und kürzer und bündiger, anschaulicher als Aussprüche im Neuen Testament. Nochmal Halleluja. Amen.
Weiteres Band leer.